Liebe Gemeinde, es gibt Lebensentscheidungen, die Menschen treffen, deren Auswirkungen kaum absehbar sind, wenn sie getroffen werden. So geht es mir manchmal, wenn ich Familienbilder sehe, wo Urgroßeltern mit den Kindern bis zu den Enkelkindern eine große Schar abbilden auf einem Bild. Das haben sich die beiden, als sie vor zig Jahren heiraten, bestimmt nicht gedacht, dass das einmal daraus entstehen würde. Es gibt Entscheidungen, die Jesus, unser Herr, gefällt hat, deren Tragweite noch viel größer sind als das. Und dazu gehört auch jener Bericht, der uns überliefert ist, in dem Jesus Jünger zu Nachfolgern berufen hat. Und darum soll es heute gehen, um diesen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 15, um die es heute Morgen gehen soll. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendet zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Die ganze Tragweite dessen, was Jesus hier getan hat, konnte damals noch keiner ermessen. Er wird den Vater um Weisheit gebeten haben. Wen hast du im Auge? Wen soll ich berufen zu meinen Nachfolgern? Wer sollen meine Jünger sein, in denen ich mich vervielfältigen möchte? Und dann, wer von diesen Jüngern soll der Stamm sein, der Grundstock des neuen Gottesvolkes, entsprechend den 12 Stämmen Israels? Dazu ist unser Herr auf einen Berg gestiegen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott sich auf Bergen besonders offenbart hat und so auch hier. Ein wichtiges Detail dieser entscheidenden Stunden im Leben Jesu finden wir im Lukas-Evangelium, wo ergänzend steht, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging zu beten und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. So wichtig war die Entscheidung, dass Jesus eine Gebetsnacht eingeschoben hat. Gebetsnacht, das kannten wir früher auch noch, gell? Das gab es früher öfter, wenn besondere Anliegen waren. Für Jesus war es Grund genug, vorher eine Nacht beim Vater zu verbringen, ihm zu fragen, Herr, wen möchtest du berufen? Wen möchtest du, dass ich berufen soll? Denn die Entscheidung ist von großer Tragweite. Es kommt darauf an, dass die Richtigen berufen werden, die du gebrauchen kannst, die du gebrauchen willst. Und als er am Morgen schließlich Klarheit hatte, lesen wir wieder bei Markus, und er rief zu sich, welche er wollte. Und sie gingen zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Apostel heißt Gesandte. Das heißt, nicht nur die 12, sondern alle Jünger, die er hier auf seinen Berg rief, hat Jesus ausdrücklich zu seinen Nachfolgern berufen. Und aus diesen hat er dann die 12 Apostel ausgesucht. Er rief zu sich, welche er wollte, heißt es hier. Was lernen wir daraus, dass hier diese Jünger so ausdrücklich von Jesus berufen werden, die er wollte? Nun, viele Christen betonen gern, wenn sie von ihrem Leben sprechen, ich habe mich entschieden für Jesus. Ich habe mich bekehrt. Manchmal klingt das so, als ob wir zuerst dieses getan hätten und Gott dann darauf antwortet. Aber es ist genau umgekehrt. Er erwählt aus, er ruft und wir antworten auf seinen Ruf. Nicht sie haben sich von sich aus dafür entschieden, ihr Leben mit Jesus zu leben, unter der Herrschaft Gottes und für ihn in den Dienst zu treten. Es war der Herr, ohne den hier überhaupt nichts passiert wäre. Warum ist das wichtig? Wir sehen daraus, dass er aktiv geworden ist Und damit die Berufung zu Jesus ein Geschenk ist, das er uns macht, dass sie uns nicht aussuchen. Damit drückt er aus, dass er ein Interesse an uns hat und wie wichtig wir für ihn sind, dass er uns auswählt. Die Frage, warum er uns und nicht andere auswählt, muss heute Morgen mal ungeklärt bleiben. Aber es ist so, dass er die Initiative ergreift. Er hat Interesse an dir und mir noch lange, bevor wir irgendetwas Entsprechendes tun konnten, bevor irgendetwas von uns ausgehen kann. Er hat den ersten Schritt getan und wir haben reagiert. Sonst wäre unsere Beziehung zu Gott auch nicht zustande gekommen, wie auch die damals nicht, als Jesus seine Jünger berief. Er hat uns zuerst geliebt und daraufhin erst lieben wir ihn. Der Sohn Gottes hat das Opfer am Kreuz für uns gebracht, um unsere Schuld zu tilgen. Und wir haben es dann für uns angenommen. Der Herr hat uns zur Taufe aufgefordert. Und wir sind diesen Schritt dann gegangen und haben ihm damit geantwortet. Es darf dir und mir daran wichtig werden, wie wertvoll wir für ihn sind. Dass er uns dazu berufen hat, zu sich, in seine Nachfolge. Egal wie du dir im Moment vorkommst, wie du dich fühlst. Es ist der lebendige Gott, der dich und mich beruft, ihm zu folgen, Jesus zu dienen. Herausgerufen aus der absoluten Finsternis der Trennung von Gott, hineingerufen in ein völlig neues Leben. Der Herr hat sich Gedanken über dich gemacht, noch ehe du an ihn gedacht hast. Er hat Absichten mit dir, dazu hat er dich berufen. Und an dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, das wurde ja schon in den letzten Gottesdiensten hier und da auch erwähnt, dass wenn die Bibel von Berufung spricht, damit nicht die hauptamtlichen Mitarbeiter im Reich Gottes gemeint sind, das auch. Aber dieses Berufen ist nicht reserviert für sie, sondern es gilt für jeden Einzelnen, der Jesus nachfolgt. Welche Auswirkungen das haben kann, bewusst als ein von Jesus Gerufener zu leben, das hat mir kürzlich die Olympiade in Rio deutlich gemacht. Wer auserwählt worden ist, sein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten, dessen Einstellung wird komplett anders sein, als der als Zuschauer dorthin fährt. Völlige Hingabe an die Aufgabe, durch das Privileg zu dieser Mannschaft dazugehören zu dürfen, sich zu konzentrieren, zu verzichten, zu kämpfen für das Land, das einen sendet. Angemerkt sei natürlich, dass die zu solchem Team Berufenen durch ihre Leistung sie qualifiziert haben. Während Gott die, die er ruft, sich nicht durch ihre Leistung qualifizieren können und nicht brauchen, sondern sie sind aus Gnade angenommen. Gott schenkt ihnen Vergebung. Gott ruft nicht die zu sich, die aus sich, die in sich stark sind, sondern er will die, er ruft diejenigen, nicht weil sie Leistung erbracht haben, sondern weil er sie liebt und weil er will, dass sie zu ihm kommen, die er wollte. Es bleibt ein Geheimnis, die er wollte. Nun, es gab da eine Situation, vielleicht habt ihr es auch gesehen, dass bei einem der Kämpfe dort der Gymnastik ein Turner mit einem verletzten Knie unter Schmerzen eine nötige Übung ausgeführt hat. Am zweiten Wettkampftag. Warum? Weil nur dadurch es möglich war, dass das Team weiterkam. Er hatte also das alles auf sich genommen, weil er wusste, ich bin dazu gerufen, mein Team vorwärts zu bringen. Und hat deshalb einen schmerzhaften Kampf am Boden oder wo es am Reck, je nachdem, gemacht, oder am Pferd war es, glaube ich, um seinem Team weiterzuhelfen. Für das Team. Nehmen wir also es uns zu Herzen, dass Jesus uns gerufen hat. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, sagt er an anderer Stelle. Dass er uns gerufen, dass er uns gesandt hat, dass er, der Herr aller Herren, uns will. Dann werden wir auch einen Eindruck von dem gewinnen, worin nun unsere Antwort besteht. Nämlich unsere Körper, unser Leben ihm als lebendiges Opfer darzubieten, das heilig und für Gott annehmbar ist durch Jesus Christus. Jünger zu sein, das ist mein Erster Punkt heute ist nicht die eigene Entscheidung, es ist die Entscheidung, die Jesus für dich trifft. Und du und ich antworten mit unserem entschiedenen Ja auf diesen Ruf. Sonst bleiben wir im Mittelpunkt in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Sonst sagen wir ich. Aber wenn es der Herr ist, der am Anfang steht und der uns ruft, dann wird es uns wichtig sein, dass er das Sagen hat und nicht wir im Mittelpunkt, sondern er im Mittelpunkt steht. Dass nicht wir aussortieren, was wir wollen oder nicht wollen, sondern das, was es er will, auch unser Wille wird. Zweitens, Jesu Jünger zu sein, heißt berufen zu sein zum Sein und zum Tun in Balance. Auch das ist uns nicht neu, ist aber, was Jüngerschaft betrifft, von großer Bedeutung. Zu was hat er uns berufen? Markus markiert in unserem Predigttext die beiden Pole, in denen sich unser Leben mit Gott bewegen soll. Er berief sie, damit sie bei ihm sein sollten. Das ist das zum Sein mit Jesus berufen sein. Und er berief sie, damit er sie aussendet. Sie sind also berufen zum Tun. Berufen zum Sein, berufen zum Tun, das sind die beiden Pole, die beiden Schwerpunkte, in denen sich unser Leben abspielt. Und ich wünsche uns, dass diese beiden Aspekte unserer Berufung uns in Fleisch und Blut übergehen und immer wieder neu die richtige Balance finden. Manchmal neigen wir zum einen zu stark und dann wieder zum anderen. Es kommt darauf an, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus die Balance finden zwischen bei ihm sein und ihm zu dienen, zwischen dem Sein in ihm und dem Tun dessen, was er für uns vorbereitet hat. Berufen zum Sein. Dieses, dass sie bei ihm sein sollten. Dieses Sein entspricht am ehesten der Absicht Gottes mit uns. Das Wesen unserer Beziehung zu Gott ist nicht Dienst, sondern Liebe. Wir sind nicht in erster Linie seine Mitarbeiter, sondern wir sind seine geliebten Kinder. Der Herr sehnt sich nach uns, und zwar um unserer selbst willen. Nicht, weil wir für ihn Werkzeuge, Mittel zum Zweck sein sollten allein. Ich bin davon überzeugt, dass vieles in uns, unserem Leben, heiler wäre, gesünder wäre, wenn wir dies mehr beachten, wenn das mehr in uns lebendig wäre. Ein einfaches Beispiel mag es aus einem anderen Bereich verdeutlichen. Stellt euch eine Ehefrau vor, die nur deshalb für ihren Mann wertvoll ist, weil sie den Haushalt führt, weil sie die Kinder erzieht, weil sie auch noch das nötige Geld vielleicht heranschafft, das zum Leben auch nötig ist. Im Gegensatz dazu eine Ehefrau, die weiß, dass sie so wie sie ist, um ihrer selbst willen von ihrem Mann geliebt wird. Nicht um ihre Leistung willen, nicht um dessen, was sie macht, sondern um das Willen, das sie ist, nämlich seine Frau. Welche Frau wird wohl emotional gesünder in ihrer Ehe sein? Nun gehört zum Sein auch das Bleiben. Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das ist das Sein in Jesus, an seinem Wort zu bleiben. Kennzeichen ist dies für das Verhältnis eines Rabbis, eines Lehrers zu seinem Schüler damals. Im Zentrum steht die Lehre des Rabbi, die er seinen Schülern vermittelt mit seinen Worten und seinem gelebten Beispiel. Der Rabbi hat damals die Kernsätze seiner Lehre langsam gesprochen und wiederholt, sodass die Jünger seine Lehre sehr bald auswendig kannten. Die Wahrheit erkennen, heißt es. Das, was von Gott kommt, das, was vor Gott gilt, was bleibende Bedeutung hat, das Fundament eines Lebens in der Wahrheit Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Dies steht im Gegensatz zu Lüge, zu Täuschung und zu Verführung. Darum heißt es, und die Wahrheit wird euch freimachen, wenn ihr meine Jünger seid. Wir haben so manche Lügen und Halbwahrheiten über uns und andere und über die Welt und das Leben unbewusst aufgenommen. Und die hartnäckig können diese falschen Ansichten, diese Halb- oder Ganzwahrheiten unser Leben prägen und versklaven. Du bist nur das, was du leistest, ist so einer von diesen Sätzen, die, glaube ich, bei vielen, auch lange nachdem wir lange Christ geworden sind, immer noch langfristig nachwirken, nachhallen. Und es braucht einfach Zeit, bis manche dieser falschen Prägungen, dieser Halbwahrheit, dieser Lügen überwunden werden können. Darum heißt es, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort. Nicht einfach mal nur lesen, sondern bleiben an meinem Wort. Dranbleiben. Treu in seiner Nähe bleiben. Damit der Heilige Geist uns die Worte Jesu einprägen kann. Wie soll er das tun, wenn wir sie nicht lesen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen? Nur bei Jesus finden wir die Quelle der Wahrheit Gottes. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, das heißt nicht meinen Worten nur, sondern meinem Wort, das heißt auch das Ganze der Lehre Jesu, was er gesagt hat, was wir in seinem Wort finden. Das Ganze, ob uns nun das in einem Punkt oder im anderen passt oder auch nicht. Wie können wir im Wort bleiben, um in Jesus zu bleiben? Das geschriebene Wort Gottes will zum aktuellen Wort für meine Lebensstunde werden, immer wieder. Darauf kommt es an. Das heißt, es geht darum, dass wir das Wort mit offenen inneren Ohren lesen, indem wir beherzigen, was der Prophet Jesaja sagt. Ein Teil haben wir vorhin schon auch an der Folie gesehen, im Blick auf unsere Kranken. Jesaja 50, Vers 4 und 5. Gott hat, der Herr, sagt der Prophet, hat mir die Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott hat, der Herr, mir das Ohr geöffnet. Ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Es kommt auf die rechte Motivation an. Man kann die Bibel aus verschiedensten Gründen lesen. Man kann sie lesen, um seine intellektuelle Neugierde zu befriedigen, um sie nur mit den Augen, mit den distanzierten Augen der Faktensuche zu lesen oder der in irgendeiner Weise sich Wissen anzuhäufen, Wissen anzusammeln, Bibelwissen. Aber das ist nicht das, was Jesus meint. Es kommt auf die Motivation an, nämlich die Bitte des Heiligen Geistes. Herr, öffne mir die Ohren, dass ich höre, was du mir zusprichst, was du mir schenkst, was du mir wichtig machst, was du für mich getan hast und dass ich höre, was dein Anspruch an mich ist, dass ich dir folge in dem, was du gerne möchtest in meinem Leben. Sich zu Herzen gehen lassen, sich treffen, sich betreffen lassen. Interessanterweise heißt auswendig lernen im Französischen mit dem Herzen lernen. Nichts auswendig Gelerntes nützt, wenn es nicht mit dem Herzen aufgenommen wird und im Herzen bewegt wird. Und das ist nicht eine Einbahnstraße, das ist ein Dialog, das ist ein Gespräch. Am Wort Jesu bleiben, im Gespräch mit Jesus bleiben, damit wir Wurzeln schlagen in diesem Wort. Damit wir uns daran vertiefen, damit wir aktuell Weisung schöpfen für unser Leben. Es bedeutet, meine Jünger zu sein, dann seid ihr wahrhaftig. Meine Jünger, unser Sein in Christus lebt davon, dass wir im Wort bleiben und in der Verbindung des Heiligen Geistes daraus leben und es immer wieder uns zum Maßstab nehmen und ihm gehorchen. Leben aus der Quelle, so wie Jesus es vorgelebt hat. Wir brauchen, um in ihm zu bleiben, Orte und regelmäßige Zeiten, die uns konkurrenzlos wichtig sind und die am besten sozusagen unserem inneren Strickmuster entsprechen, was uns am ehesten entspricht. Für manch einen ist am Abend die geeignete Zeit, einfach eine gute Zeit mit seinem Herrn zu verbringen, seinem Wort zu lauschen, zu hören, mit ihm Zwiesprache zu halten, sich zu beugen und aufzunehmen, was er will. Für einen anderen, und dazu gehöre auch ich, ist der Morgen ideal, weil man morgens doch unbesetzt ist vom Alltag. Man ist sozusagen noch frisch, auch wenn man noch ein bisschen müde ist. Aber der Heilige Geist vertreibt die Müdigkeit, wenn wir hungrig sind nach seinem Wort. Für der andere findet am besten die Gegenwart Gottes in einer gemeinsamen Zeit der Anbetung mit anderen zusammen. Wieder der andere hat einen idealen Gebetsort wo er irgendwo allein draußen in der Natur unterwegs ist oder so. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Entscheidend ist, dass du deine Form, dass du deinen Weg, deine Zeit, deine Gestaltung findest, in der du am besten Zeit mit dem Herrn haben kannst. Zweckfreie Zeiten. Nicht um zu hören, was kann ich daraus vielleicht mal weitergeben in der Andacht oder in der Predigt, sondern zweckfreie Zeiten in der Gegenwart unseres Herrn zu verbringen. Einfach nur so. Das ist deshalb so schwer, weil heute alles einem Zweck dienen muss. Weil wir halt sagen, Zeit ist Geld. Weil wir die Zeit dann nutzen müssen, weil wir keine unnütze Zeit uns leisten können, wie wir meinen. Und wenn das auf den Glauben abfärbt, dann verlieren wir diese zweckfreie Zeit der schönen Gemeinschaft mit dem Herrn, die immer ernst werden kann, wenn er uns redet auch, wir uns beugen müssen. Aber dann verlieren wir diese Zeiten in seiner Gegenwart und dann sind wir völlig kraftlos und hilflos, wenn es darum geht, für andere ein Segen zu sein. Berufen zum Sein, dass sie bei ihm seien und berufen zum Tun, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendet. Zum einen, weil der Herr eben auch unterwegs ist zu den Menschen, zu den Orten dieser Welt, an denen er noch handeln und an denen er sich mitteilen will. Und wenn wir das Jesus nachfolgen, so ganz wörtlich verstehen, dann kommen wir dort auch hin, wo er ist. Zum anderen, weil wir seine Stimme immer wieder hören und seine Beauftragung, wenn wir bei ihm sind. Im Zentrum unseres Tuns steht unsere Sendung, so wie die Apostel, auch übrigens die anderen Jünger dann später, ausgesandt wurden zum Predigen und zum Befreiungsdienst, dass er sie aussende zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Diese Sendung entspricht genau dem, was auch der Sohn Gottes als Sendung durchgeführt hat in seinem Dienst. Auch er hat das Evangelium von der Liebe Gottes, vom Reich Gottes verkündigt und hat in Vollmacht Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Wie mich mein Vater gesandt hat, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich auch euch. Also zum einen in diesem wichtigen Abschnitt, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Er sandte sie auch zu predigen. Das Wort predigen ist etwas missverständlich oder unklar. Es geht darum zu verkündigen, zu verkünden, was Gott in Jesus für diese Welt getan hat und für den einzelnen Menschen, mit dem wir es im Alltag zu tun haben. Darum geht's. Und das ist so wichtig und so nötig. So wenige Menschen besuchen heute die Gottesdienste. Und die Menschen, die draußen sind, haben immer weniger eine Grundlage, ein Grundwissen vom Evangelium, vom Wort Gottes. Da können wir auf die überhaupt nichts mehr voraussetzen. Es kommt also darauf an, dass wir es lernen, sprachfähig zu werden für das Evangelium. Mit klaren, verständlichen Worten ausdrücken zu können, was Gott durch Jesus getan hat und was er den Menschen, mit denen wir zu tun haben, gerne geben möchte. Dies deutlich auszusprechen, vermitteln zu können, dies ist Aufgabe jedes Nachfolgers Jesu. Darum sind wir Nachfolger Jesu. Vielleicht merkt man an dieser Stelle, da brauchen wir noch Hilfe. Das ist gar nicht so einfach, einem Menschen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, mal Jesus nahe zu bringen und das nicht in unseren frommen Worten, die er sowieso nicht versteht, sondern mit den Worten, die er versteht. Selbst wenn der Heilige Geist das alles nur übersetzen muss, aber unsere Aufgabe ist es, verständlich zu machen, worum es bei Jesus geht. Das tun wir nicht, indem wir dem anderen fromme Vokabeln an den Kopf werfen oder Dogmatik ihm andröhnen. Zum anderen Dienst der Freisetzung. Er sandte sie aus, um die Dämonen auszutreiben. Da steht sicherlich der Bereich von okkulten Mächten im Vordergrund, aber ich glaube, es geht dabei bei diesem Befreiungsdienst auch um Krankheiten, die ja manchmal seelisch ineinandergreifen, von Schuld, von verkehrten Haltungen, von kranken Gewohnheiten, die das Leben versklaven und zerstören können. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir hier in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, Dämonen auszutreiben, Befreiungsdienst an Menschen zu tun, die dämonisch belastet sind, nicht von Spezialisten die Rede ist. Ihr Lieben, die Befreiung von dämonischen Mächten ist kein Charisma. Es ist eine Aufgabe, die jedem von uns hiermit eigentlich ans Herz gelegt wird. Sicherlich gibt es einige, die damit mehr zu tun haben als andere. Aber die Gefahr ist doch, dass diese Spezialisten sich übernehmen. Und manch einer von ihnen ist darunter zu Fall gekommen. Gott hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, befreiend zu handeln. Und wir als seine Glieder dürfen uns dabei gebrauchen lassen. Vielleicht merken wir an dieser Stelle, dass ein gutes Stück Weg noch vor uns liegt. Auf dem Weg Jesu Jünger in Wahrheit und in der Tat, in der Praxis auch zu sein. Dass wir noch viel Ausrüstung, Zurüstung brauchen, dass wir dahin gelangen zu dem, was es dazugehört, ein Jünger Jesu zu sein. In diesem Bereich und sicherlich auch noch in manchen anderen Bereichen. Das ist über unsere Kraft. Es bedarf dazu der Kraft Gottes. Es heißt, dass sie Vollmacht hätten. Wieder eine neue Predigt, Vollmacht. Vollmacht, was ist das? Vollmacht bedeutet im Namen und damit der Beauftragung desjenigen zu handeln, der die Vollmacht gegeben hat. Das ist im alltäglichen Leben so, bei Bankvollmachten oder auch in diesem Fall. Wenn du in der Vollmacht des Herrn losgehst und handelst, dann wird in dem, was du tust, die Kraft Gottes wohnen. Und Gott wird durch dich wirken. Heilend, befreiend, aufrichtend. Aber wie kommen wir zu Vollmacht? Da schließt sich der Kreis. Vollmacht gewinnen wir nur in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Jesu. Zeit mit Jesus zu verbringen, sich von ihm stärken, von ihm ausrichten zu lassen. Dieses Sein in ihm ist das Geheimnis der Vollmacht. Im Tun, das daraus erwächst. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in diesem Fluss, in diesem Strom der göttlichen Liebe. Lebt daraus, dass ihr die Vollmacht gewinnt, zu tun, was ich euch auftrage. Hier halten wir im Hören auf ihn die richtige Platzanweisung, die uns entspricht, da wo der Herr uns gebrauchen möchte. Dann heißt es weiter, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Hier merken wir wieder, diese beiden Pole, berufen zum Sein, berufen zum Tun, hängen zusammen. In der Liebe Jesu bleiben heißt, seine Liebe immer wieder aufzunehmen. Es heißt aber auch zu tun, was er sagt. Dann bleiben wir in seiner Liebe, nicht einfach nur so. Das ist einerseits beschaulicher Kontemplation. Einfach so mit Jesus zusammen sein, in seiner Liebe sein. Aber bleiben können wir nur dann, wenn wir dann noch tun, was er uns aufträgt. Jüngerschaft ist, und ich möchte das rüberbringen, nicht eine furchtbare Last und eine schwierige Aufgabe. Es ist eine Verheißung. Es ist eine Perspektive unserer Entwicklung als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, hineinzuwachsen in diese grundlegenden Berufungen, die jedem von uns gegeben sind als Jüngern, als Nachfolgern Jesu. Die nötige Ausrüstung hat er, die nötige Kraft hat er. An uns ist es, sie zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Und da bleibt noch manches vor uns, worauf wir uns freuen dürfen, wo wir herausgefordert sind, zu wachsen zu dem, was sein Weg mit uns ist als Gemeinde, die aus lebendigen Jüngern Jesu entsteht. Der Herr segne uns alle miteinander auf diesem Weg. Das ist das, was er verheißen hat, wir erfahren und es Kraft wird zum Segen für die Menschen, zu denen wir berufen sind. Amen.